Laberlümmel, der Corpo-Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht, gönn dir und hörst dir rein.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel, der Corpo-Talk. Mein Name ist Jan.
Mein Name ist Finn.
Wir sind heute Abend die Hosts und unser heutiger Gast ist Lennart Jakobsen. Lennart ist alter Herr des Corps Marco Westphalia im Weinheimer Seniorenkonvent in Aachen. Er ist eigentlich Ingenieur, hat aber vor einigen Jahren eine alte Brauerei gekauft und brennt unter anderem Schnaps. Er beliefert in Aachen unter anderem dort die Bünde mit dem nötigen Stoff. Lennart, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, erzähl uns doch bitte etwas über deinen Hintergrund. Wie bist du zum Brennen gekommen und wie lässt du dein Bier brauen?
Also, wie ich da rangekommen bin, dass ich jetzt eine Brauerei und Brennerei besitze, das hat eigentlich angefangen aus einer Wohnungsnot heraus. Ich habe in Aachen gewohnt und dann habe ich mir Hunde angeschafft und die haben nicht mehr in die Wohnung reingepasst. Brauchte also dringend etwas mit mehr Platz und dann sind wir fündig geworden in einem Vorort von Aachen, in einem schönen Haus, 400 Jahre alt, wo eine alte Kneipe drin ist, die auch schon seit 400 Jahren eine Kneipe war.
Schön.
Und dann haben wir uns gedacht, wir können doch mal versuchen, neben unseren Berufen, also meine Frau und ich, können neben unseren Berufen mal versuchen, diese Kneipe wiederzubeleben und haben die wieder aufgemacht und hatten dann nach Feierabend dort Spaß, nette Gäste und sind so dem Alkohol immer treu und nahe geblieben.
Hallo Leute, an dieser Stelle möchte ich den Talk kurz unterbrechen und den heutigen Sponsor vorstellen. Du wolltest schon immer mal wissen, welche Buchse noch in deiner Straße wohnt? Oder welcher deiner Arbeitskollegen auch für ein Kännchen zu haben wäre? Dann haben wir Corponect für dich. Die App für Korporierte. Vom seriösen Berufsnetzwerk bis Corpo-Gossip ist alles dabei. Abonnier einfach die Kanäle, die dich interessieren. Über 5000 Korporierte aus mehr als 2000 Verbindungen nutzen die App bereits, um Ideen, Veranstaltungen, Jobs und vieles mehr zu teilen. In der Weltkarte findest du nicht nur alle Verbindungen, sondern auch alle Verbindungsstudenten. Zudem findest du im Kalender viele Veranstaltungen an deinem Ort. Lade dir jetzt Corponect kostenlos im App Store oder bei Google Play. Bei Fragen kannst du dich an Jonathan Hildebrand, Chor Franconia Darmstadt wenden. Er und sein Team betreiben übrigens auch einzelne Verbindungs-Apps. Wenn auch dein Bund eine eigene App zur Organisation des Verbindungslebens haben will, sprich ihn gerne an. Du findest ihn in Corponect. Und jetzt geht es weiter mit dem Talk.
Und über diese Kneipe, die wir mit viel Freude betrieben haben, sind wir im sehr engen Kontakt gewesen mit einer Brauerei und Brennerei in der Nähe von Jülich, genommen Linnich-Wels. Und sind dort eigentlich, wir sind jedes Wochenende, jeden Samstag sind wir dort hingefahren, um quasi neues Bier für unsere Kneipe zu holen, neuen Schnaps zu besorgen und waren dann sehr, sehr eng quasi schon dort verbunden damit mit dem Betrieb und haben mitbekommen, wie ist da die Lage, was ist da los, haben mitbekommen, dass der Alte das nicht mehr weiter betreiben will und einen Nachfolger sucht. Tja, und dann haben wir das unserer Bank mal vorgeschlagen und die haben gesagt, mach mal.
Ja, schreib mal einen Businessplan.
Ja, das mussten wir dann auch machen, genau. Wo man dann ganz genau sich vornimmt, wie die Zukunft aussieht und dann wird das doch nicht so.
Ja, ist ja cool. Ist das einfach, eine alte Kneipe wieder aufzumachen?
Ja, also grundsätzlich, es gibt ja genug Objekte. Ne? Ich glaube, jeder, der sich umschaut, der findet überall leerstehende Gastronomien. Das hat ja auch gewisse Gründe, muss man sagen. Mhm. Also, um davon zu leben, kann man das nicht machen, glaube ich. Das ist sehr schwierig, vor allem in eher ländlichen Raum, auch da, wo wir dann waren. Aber so als ein Projekt nebenher war das schon eine coole Sache. Das war auch einfacher als gedacht, da den Kram mit Konzessionen und was man dann so braucht, das alles wieder ans Laufen zu kriegen. Dann macht man das sogenannte Frikadellendiplom, dass man einmal beigebracht bekommt, wie man mit Lebensmitteln umgeht und wie nicht. Auch das haben wir dann hinter uns gebracht. Und ja, dann haben wir halt diese Kneipe wieder aufgemacht. War übrigens auch ein echt toller Weg, um in die Gemeinschaft da reinzukommen, in diesem Dorf oder der Gemeinde, wo wir da hingezogen sind. Wir waren halt sofort das Thema des Ortes quasi und kannten ganz schnell jeden dort.
Haben die gesagt, das Hipster-Ehepaar macht jetzt die alte Kneipe wieder auf.
Ja, das hat bis zu dem Tag auch noch zu dem Zeitpunkt 84-Jähriger betrieben.
Aha. Ach so, das war jetzt keine leerstehende Kneipe, sondern eher praktisch die Nachfolge betrieben.
Ja, genau.
Also ich finde, es ist doch das Thema, wo wir eben drüber geredet haben, sogenannte Bad Borings. Also es gibt ja auch dann die Möglichkeit, nicht nur eine Firma neu zu gründen, sondern eine alte zu übernehmen, weil 8 von 10 Eigentümern von so einem Unternehmen, die sind kurz vorm Burnout, die haben keine Nachfolger und das ist dann was ihr gemacht habt, oder?
Ja, also gut, das war schon von vornherein klar, dass das nicht unser Leben füllen kann, diese Kneipe. Also das war so etwas, was man als, ja, aus irgendwie, ja, weil man Spaß dran hat, einfach weiter betreibt, aber nicht, wenn man denkt, dass man davon leben kann. So, ja, war das nicht.
Aber du hast ja halt auch gedacht, weil du hast ja auch, glaube ich, ein Diplom in Ingenieurswissenschaften, ne? Also bei Maschinenbau, ne?
Ja, also ich habe einen Master in Maschinenbau, genau.
Hast du gedacht, wer was wird, der wird wird. Ne?
Und dann, wer nichts wird, wird wird.
Ja. Nein, im anderen Sinne halt.
Ja, also wir wollten gucken, wie sich das entwickeln lässt, ob man es wiederbeleben kann. Wäre schön gewesen, wenn man sagt, komm, wir kümmern uns dann irgendwann mehr um die Organisation, können aber Leute einstellen, sodass wir da vielleicht nicht jeden Tag stehen müssen. Aha. Dann hätte man das auch irgendwie auf so ein Level vielleicht heben können, dass das dauerhaft einfach betrieben wird. Aha. Und wir da irgendwie, ja, vielleicht nicht unbedingt viel Geld mit verdienen, aber auch nicht mehr bezuschussen, so ungefähr. Ne? Da haben wir mal geguckt, ob das funktionieren könnte. Mhm. Ja, und das war unser Einstieg erstmal quasi in die Branche.
Habt ihr denn die Kneipe so gelassen, wie ihr sie übernommen habt, oder habt ihr da nochmal renoviert? Weil ich sehe das manchmal, wenn es da so eine Dorfgemeinschaft ist, dann reagieren die ja ultra empfindlich darauf, wenn auch nur ein Steinchen umgedreht wird. Wie war das bei euch?
Ja, wir haben da eigentlich fast nichts angepackt. Das war auch gut so. Ja. Also so ein paar Sachen mussten mal ordentlich neu gemacht werden, aber das ist mehr so, ich sag mal, das, was hinter der Theke passiert. Da hatte vielleicht dann der Vorbesitzer hatte ein paar andere Standards, als wir das an den Tag legen mussten, aber ansonsten, das ist eine super urige alte Kneipe und die sollten auch genauso bleiben.
Das ist schön. Also ich meine, es ist ja auch cool, dass ihr das fortsetzt, weil gerade, glaube ich, auch so kleinere Ortschaften, die leben halt auch von den Gasthäusern, wo halt ein Großteil des sozialen Lebens auch stattfindet. Und wenn das wegbricht, schmälert das ja auch für viele die Lebensqualität.
Ja.
Wie sieht die denn aktuell aus, eure Kneipe? Also ich kenne das aus der Eifel zum Beispiel. Da sind die natürlich so sehr hölzern und es ist so alles so ein bisschen düsterer. Und wenn man reinkommt, gibt es verschiedene Sitzgruppen, die dann so ein bisschen erhöht sind. Und da ist dann die Schockerrunde oder irgendwelche anderen alten Herren, die da ja genüsslich ihr Bierchen in diesem Kneipen auf Bitburger, die das dann da trinken. Wie sieht das bei euch aus?
Also ich glaube, die Vorstellung passt schon ganz gut. Dir würde das dann wahrscheinlich dort auch gefallen.
Ja.
Ist auch ein riesengroßer offener Kamin, der dann da im Winter befeuert wird. Und ja, ist sehr gemütlich, urig, aber momentan leider geschlossen.
Warum?
Wir haben in der Corona-Zeit ließ sich das nicht machen, das aufzuhalten. Und in der Zeit sind wir dann dazu übergegangen, auf so einem benachbarten öffentlichen Platz, so einem Kirchvorplatz dort, so einen Biergarten zu eröffnen. Und das ist das, was wir jetzt ersatzweise machen.
Okay, also ist Corona leider bei euch da auch noch nicht ganz vorbei.
Ja, ach, das war schon, also ich meine, diese ganzen Bestimmungen, die sind da aufgehoben. Das würde von daher schon wieder gehen. Aber es war eh nicht so, dass das so richtig gut funktioniert hat. Ich sag mal, das auch mal zumindest mal mit einer Null über einen längeren Zeitraum da wirtschaftlich rauszugehen. Und dann haben wir zu dem Zeitpunkt gesagt, als es dann immer schwieriger wurde und auch irgendwie Betreiber von solchen Gaststätten in eine ganz andere Haftung genommen wurden, haben wir gesagt, das können wir nicht bringen, nicht wenn wir das so nebenher machen. Und dann haben wir es eingestellt und sind jetzt, eigentlich ist es sehr schwierig, dann wieder zurückzukommen, weil wir jetzt auch gerade eine Alternative geschaffen haben, die auch sehr gut angenommen wird.
Mhm.
Genau. Also habe ich im Moment mehr meine Werkstatt und mein Büro da unten drin.
Okay, aber der Gastbetrieb an sich, Gastwirtschaftsbetrieb läuft an sich aber weiter, nur an einem anderen Ort, nicht in der Kneipe drin.
Ja, genau, okay. Nicht in der Kneipe, sondern ich sag mal 50 Meter weiter auf so einem Platz.
Macht ihr dann auch so coole Veranstaltungen halt, sodass dann Livebands kommen oder dass, weiß ich nicht, irgendwie ein ganzes Rind über einem offenen Feuer gegrillt wird? Das gibt es in Düsseldorf, in Urdenbach ist das zum Beispiel eine Tradition. Also so, dass halt die umliegende Bevölkerung halt durch solche Veranstaltungen geholt wird.
Also ja, solche Veranstaltungen sind super wichtig und machen auch immer richtig viel Spaß. Das versuchen wir auch immer zu machen, irgendwie der kleinen Bands eine Bühne zu bieten und so.
Mhm.
Und ich erinnere mich zum Beispiel noch an einen so einen Abend, das war richtig klasse, das war eine Lesung von zwei Kriminalkommissaren.
Krimikops oder was?
Wie hießen die? Die sind aus Aachen.
Ach so.
Und zwei, die in der Mordkommission arbeiten und die haben sich immer quasi abgewechselt und haben so aus ihrem Alltag erzählt. Der eine immer sehr zum Nachdenken angeregt und echt so harter Tobak, was er erzählt hat.
Mhm.
Also so die Abgründe, die man so aus dem True Crime kennt. Und der andere hat dann halt immer, um die Stimmung wieder zu retten, dann nochmal irgendwie witzige Geschichten aus dem Berufsalltag erzählt.
Okay.
Und die haben bei uns eine Lesung gemacht. Und ich will es jetzt nicht durcheinander bringen, aber ich meine, wir haben das an dem Abend so gemacht, dass der gesamte Umsatz, das haben wir 3-4 Mal gemacht, also nicht nur der Gewinn oder so, sondern wirklich der gesamte Umsatz, der wurde dann gespendet.
Ah, schön.
So dann, das war für uns die Möglichkeit, wir spenden quasi die paar hundert Euro Einkauf für den Abend.
Mhm.
Und die Gäste, die helfen, das quasi zu multiplizieren, sodass wir am Ende eine richtig dicke Stange Geld dann in dem Fall an den Weißen Ring spenden konnten. Das haben wir so ein paar Mal gemacht und das war auch witzig. Haben wir Saufen für einen guten Zweck genannt. Da haben alle gerne mitgemacht.
Das hört sich schon sehr korporesk an. Sehr schön. Und was hat dich dann inspiriert, dann auch noch die Brauerei zu kaufen und wiederzubeleben?
Ja, man könnte sagen, Einkauf optimieren, ne?
Okay.
Wer eine Kneipe hat, der braucht Bier. Und dann war es halt wirklich so. Das ist eine schöne Strecke zu der Brauerei. Und dann sind wir da jeden Samstag haben wir uns ins Auto gesetzt, sind dorthin gefahren und haben dann da in unseren klitzekleinen Beetle, haben wir dann hinten in den Kofferraum die paar Bierfässer reingetan, die da reinpassten.
Ja.
Und sind dann damit wieder zurückgefahren. Und dann, ja, wir haben das halt mitgekriegt, wie gesagt, da das Objekt steht zum Verkauf. Ist zu dem Zeitpunkt, war es ja auch schon stillgelegt. Ne?
Ja.
Also der Betrieb wurde so zwischen 2010 und 2012 stillgelegt. Und das, worüber wir hier so reden, das ist der Zeitraum 2019 so ungefähr.
Okay.
Und genau, in der Zeit sind wir dann dort immer gewesen. Also auch der Vorbesitzer, der hat mit Bier gehandelt, was er nicht mehr selber hergestellt hat.
Mhm.
Und trotzdem fanden wir halt einfach das Objekt schön und haben dann mal überlegt, könnte man das nicht sich mal vornehmen, zu gucken, ob man das wiederbeleben kann.
Und wie war das Gefühl, selbstständig zu werden?
Es war, also es ist ja so ein bisschen getrennt zu betrachten, da ich mich dauerhaft in einer Anstellung befand.
Mhm.
Das ist auch etwas, was viel Sicherheit bringt, was man nicht unterschätzen darf.
Mhm.
Also ich bin nach Abschluss meines Maschinenbaustudiums bin ich an der Uni geblieben, um zu promovieren. Und bin auch noch nicht ganz fertig, aber ganz nah dran.
Mhm.
So hatten wir dann quasi dann immer so einerseits eine Festanstellung im Rücken, die natürlich darf man auch nicht vergessen, auch bei einer Bank gut ankommt, ne? Und hat uns aber auf jeden Fall so ein bisschen auch so eine Sicherheit mitgegeben und dass wir dann am Ende gesagt haben, so jetzt können wir eine Firma gründen.
Mhm.
In dem Fall war dann meine Frau, ist sie auch immer noch die Geschäftsführerin von der Firma.
Mhm.
Und ziehen das halt so gemeinsam auf. Genau.
Ja, schön, ja. Dann heißt das Bier bald Dr. Jakobsens bestes Bier. Ja, sehr schön. Hast ja aber auch viel um die Ohren auf jeden Fall. Ne? Mit Job, Promotion, Selbstständigkeit.
Kinder.
Da wollen wir gar nicht erst von anfangen.
Ja, ist viel los, wird nicht langweilig.
Ja. Ich würde auch sagen, ich schenke uns mal was ein.
Mhm.
Der gute Lennart hat hier auch aus seiner Brauerei Bier mitgebracht. Das ist Lambertusbräu. Kommt auch in die Shownotes.
So.
Da kommen wir auch zu einer Frage. Jetzt beim Einschenken. Viele schrägen ja das Glas an und sagen, die Flasche darf das Glas nicht berühren. Andere, die schenken, das Glas steht auf dem Tisch und schenken das Bier so ein, dass es schäumt, weil die sagen, es soll lieber jetzt im Glas schäumen, als später im Magen. Was ist wahr und was ist einfach nur Bullshit davon?
Ich sehe auch von erfahrenen Kneipenwirten, sehe ich, wie unterschiedlichste Techniken angewandt werden. Deshalb, es ist
Prost.
Ich glaube, da hat hier so jeder seine Wahrheit. Ich wäre auf jeden Fall, würde mich zu denen zählen, die das Glas schräg halten, die Flasche nicht mit dem Glas berühren oder auch den Zapfhahn nicht mit, mit dem Glas berühren.
Das ist neu, das muss ich nicht mit dem berühren. Also schräg kenne ich auch so. Ich habe bei meiner Oma schon als 7-Jähriger auf den Geburtstagen kennern müssen. Da habe ich auch mal mit dem Bierfass schräg.
Ja, warum eigentlich nicht? Man kann es ja so ein bisschen variieren, quasi die Höhe, mit der das reinfließt, bis man das schafft, dass da irgendwie eine brauchbare Schaumkrone drauf ist.
Kannst du uns was über die Geschichte deiner Brauerei erzählen, die du wiederbelebt hast? Die ist ja jetzt auch, wenn man sich die Jahreszahl anguckt, 1828, da sind ja jetzt auch fast 200 Jahre seit der Gründung.
Ja, das ist eine lange Zeit auf jeden Fall. Also im Jahr 1828 gegründet. Das heißt, wir nähern uns einem relativ großen Jubiläum. Und es ist schon immer betrieben als Brauerei und Brennerei in Kombination.
Mhm.
Und ging dann so, ich sag mal, durch so ein paar Familien, die das im Besitz hatten, die das dann über Generationen weitergegeben haben, bis dann halt in unserem Fall der Voreigentümer da keinen Nachfolger gefunden hat. Ein Neffe von ihm, der ist zwar Braumeister geworden, aber wollte nicht da brauen.
Ja, apropos Braumeister, wir hatten ja jetzt auch den Jan Lemm von der KV Suevia Berlin ja auch im Talk, und der ist ja in Potsdam in einer Brauerei, die auch uralt ist. 1745 ist die gegründet. Ist ja noch aus der Zeit von Friedrich dem Großen, das sind ja auch historische Zeiten. Das heißt, deine Brauerei ist ja auch aus dem Vormärz. Was ja auch für uns Verbindungsstudenten ja, glaube ich, eine interessante Zeit ist.
Ja. Ja, wäre spannend zu sehen, welche Persönlichkeiten das schon getrunken haben, was aus dieser Brauerei kam.
Ja, es ist bestimmt sehr spannend. Also, das ist auch was, mein Großvater, der ist ein großer Biergeschichtsfan, also der macht das so hobbymäßig auch. Ein anderer Opa, jetzt nicht der Jäger. Der hat auch gesagt, dass halt ein großes Brauereisterben halt auch in der Eifel und im Umland um die Eifel herum stattgefunden hat. Also auch da Aachen, da kommt ja auch meine Familie zum Teil her. Und das ist ja auch ein schönes Zeichen, dass dann auch so junge, ambitionierte Leute wie du dann hingehen und diese alten Brauereien halt auch wieder begründen und diese Traditionen fortsetzen.
Ja, also die Branche, die ist sehr, sehr hart umkämpft, das merken wir auch direkt. Wir sind auch zudem in so einer Größenordnung, die so ein bisschen, ja, da ist man ganz weit weg quasi von den großen Brauereien, die den Markt beherrschen, das ist ja sowieso klar. Da muss man gucken, wie man seine Nische findet. Wir setzen da tatsächlich eher auf ein breites Sortiment. Also, dass wir nicht versuchen, nur mit unserem Biergeld zu verdienen, das haben wir ehrlicherweise so ein bisschen abgeschrieben. Das gehört dazu, das machen wir auch weiter. Ich habe mir ja auch eine neue Brauanlage angeschafft, weil ich das wieder vermehrt machen möchte. Aber das ist nicht das, was sicherstellt, dass der Betrieb stabil dasteht. Sondern vielmehr mit dem Thema Brennerei, da können wir viel rumprobieren und leckere Sachen machen. Dann haben wir noch dazu mal aus einem Bierüberschuss haben wir mal eine Dunkelbier-Barbecue-Soße gekocht, und das Thema ging ziemlich durch die Decke. Da waren wir dann ziemlich plötzlich. Da haben wir dann noch so eine andere Firma übernommen, die Soßen produziert, und dann waren wir auf einmal in 400 Supermärkten drin. Das war dann schon ganz witzig.
Du hast ja was mitgebracht.
Ja. Ja, genau, die sind auch dabei. Und das hat für uns halt angefangen mit dieser Dunkelbier-Barbecue-Soße, die halt super lecker von dem Bier, was wir jetzt auch gerade vor uns haben, da so diese Malz-Karamell-Noten in diese Soße rein transportiert. Und das kommt gut an. Und löst uns so ein bisschen von dem reinen Bierumsatz solche Geschichten.
Aber auch das Dunkelbier, was du ja gerade angesprochen hast, das ist auch von deinen Bieren mit meinem Lieblingsbier. Weil das die Zuhörer ja nicht wissen, ist, wie wir uns kennengelernt haben. Wir haben uns ja über den Finn kennengelernt von der Heritage Post. Da war ja eine Trade Fair in Düsseldorf. Und da meinte
Trade Show.
Genau, Trade Show. Ja. Da hatte der Finn dann gesagt so, das ist ein Bierwagen, und der Brauer, der zapft da selber, und der ist Corpo aus Aachen. Und dann habe ich direkt Flammen in den Augen gehabt, und dann sind wir zu dir hingegangen, und dann hast du uns ja auch wirklich mit einer wunderbaren Gastfreundschaft bewirtet, ja, total. Die wirklich toll war. Ja, und dann bist du jetzt in den Talk gekommen.
Ja, genau. Das war auch, muss ich sagen, war auch ganz elegant, Finn, wie du da in dem Moment, ich glaube, wir hatten über irgendetwas gesprochen noch mit einem anderen, der da rumstand. Und es ging um irgendeine Stadt in Bayern, und dann sagte Finn, da gibt es auch sehr schöne Verbindungshäuser. Und da wurde ich dann hellhörig und sagte, Moment mal.
Ja, ich habe mir da nichts bei gedacht in dem Augenblick, ne? Aber ja. So ist das manchmal.
Ist ja üblich. Wir Corpus, wir können keine 3 Minuten mit jemandem Zeit verbringen, ohne ihm zu erzählen, dass wir aktiv sind. Was war denn die größte Herausforderung, der du bei deiner Wiederbelebung der Brauerei begegnet bist?
Ich fand es zunächst ganz charmant, die Idee, einen etwas ruhenden Betrieb zu übernehmen. Weil es gibt ja, das ist ja ein großer Trend, dass irgendwie Startups gegründet werden und dass alle überlegen, wenn sie unternehmerisch tätig werden, mit was kann ich mich selbstständig machen, was kann ich gründen. Dabei gibt es ja ganz viel, was man gar nicht gründen muss, weil da etwas besteht, was vielleicht irgendwie am Einschlafen ist und was man neu beleben kann. Und das hat sich dann als positiv erwiesen, nach so etwas quasi die Augen offen zu halten und da diese Gelegenheit zu nutzen. Und dann, also die Bedingungen dort waren grundsätzlich eigentlich ganz gut, um da zu starten, weil alles da war und weil man halt auch schon so ein bisschen gesehen hat, was da zu holen ist. Und wenn man so einen Betrieb übernimmt, anstatt etwas komplett neu aufzuziehen, dann legt man ja auch direkt mit so ein paar Umsätzen los. Ne? Also am ersten Tag, wo man anfängt, dort zu wirtschaften, kommt dann auch schon der erste Kunde durch die Tür. Und dann hatten wir natürlich jetzt speziell echt so ein bisschen Pech mit dem Zeitpunkt. Wir haben vorher noch gescherzt, dass egal was für eine Krise kommt, Bier getrunken wird immer. Mhm. Und dann weiß ich auch noch, als wir in der Zeit, wo wir dann so beim Notartermin saßen, das war so die Zeit, wo irgend so eine Geschichte in China die Runde machte. Und das hat aber hier noch niemanden irgendwie nervös gemacht. Mhm. Und dann hatten wir einen ganz normalen Monat. Unser erster Betriebsmonat war quasi der Februar 2020. Und danach ging so ein bisschen aus wirtschaftlicher Sicht die Welt unter. Mhm. Das war natürlich dann eine ziemlich straffe Zeit, ne? Also, dass wir direkt quasi in so eine riesige Krise reingegangen sind. Und zu dem Zeitpunkt war der Betrieb eigentlich vollständig auf Fassbierumsatz ausgelegt und Großveranstaltungen. Also so diese Standard-Schützenfeste, Maifeste und so ein Kram. Mhm. Und das war ja quasi von heute auf morgen komplett weg, komplett eingestellt. Das gab es einfach nicht mehr. Ich glaube, da haben wir dann in 3 Monaten 3 Bierfässer verkauft oder sowas in der Größenordnung. Es war halt dann sehr anstrengend, weil man sich speziell in dieser Zeit andauernd neu erfinden musste und auch, ich sag mal, was so den Papierkram angeht und Auflagen und so, da hat man halt einfach die volle Breitseite bekommen, obwohl wir uns insgesamt so an das Thema Buchhaltung erst noch annähern mussten. War das dann halt direkt so ein bisschen unter
Erschwert. Hast du den klassischen Fehler gemacht, dass du die Mehrwertsteuer nicht extra berechnet hast, sondern dass sozusagen gedacht hast, das ist alles und dann kam das Finanzamt und sagt, hier nochmal bitte das Fünftel bitte.
Ah, nee, das war schon okay.
Also das habe ich nämlich ein paar Mal jetzt mitbekommen bei anderen, dass die Mehrwertsteuergeschichte ja noch dazu kommt.
Nee, das war schon in die Richtung in Ordnung, aber ich meine, da kamen ja viele Sachen, unter was für Bedingungen man da wie was machen durfte und so. War halt einfach schwierig, ne? Genau. Und dann zu der Zeit haben wir dann auch tatsächlich in der Brauerei noch ein Brauhaus betrieben. Also da ist quasi Platz für 300 Plätze.
Okay.
Und das dann aber auch immer, 2, 3, 4G plus, was auch immer da halt gerade so an Maßnahmen quasi so angesagt war, ist halt extrem schwierig gewesen, wenn man sich quasi so am Donnerstag informieren musste, wie für Freitag eigentlich die Gesetzeslage ist. Ne? Mhm. Und das, war nicht so ganz einfach.
Ja, bisher direkt einer historischen Herausforderung gegenüber gewachsen.
Ja. Was ist denn so dein Lieblingsbrauhaus-typisches Essen?
Mein Lieblingsbrauhaus-typisches, ich weiß nicht, ich habe letztens noch mal so Spätzle sowas gegessen. Ich glaube, das ist schon, das passt ganz gut. Und dazu natürlich ein gutes gekühltes Bier. Das gab es in dem Brauhaus, gab das dann sogar aus einem gekühlten Steinkrug. Wo der Krug selber schon aus der Tiefkühltheke kam und das hat dann sehr gut geschmeckt.
Wie wichtig ist dir, wenn du den Steinkrug erwähnst, zum Beispiel denn auch überhaupt das Gefäß, aus dem das Bier getrunken wird? Es gibt ja die unterschiedlichsten Gläser mit Randstärke, mit überhaupt einem Eibengewicht, mit Henkel, ohne Henkel und da gibt es ja total viele Unterschiede. Oder, ne? Ich meine, auch bei uns im Verbindungswesen gibt es da ja auch verschiedene Varianten.
Also quasi in Aachen quasi aufgewachsen ist man da mit diesen praktischen 0,25 Liter Gläsern. Damit fühle ich mich sehr wohl mit dem praktischen Henkel dran und so weiter.
Die
und
Renntassen.
So fort. Genau. Ansonsten ist ja hier so im Rheinischen viel diese 0,2er Gläser. Ich bin ursprünglich Hamburger, also für mich war das dann schon so ein bisschen komisch, diese 0,2er Stielgläser. Aber egal, gut, ne? Hat man sich halt dran gewöhnt. Dann habe ich eine Zeit lang im Studium in Bayern verbracht. Da war da wieder ganz, ganz andere Welt, ne? Wo man dann Starkbier in solchen 1 Liter Steinkrügen bekommen hat. Sehr, sehr schwierige Größe, wie ich fand.
Ja, in Düsseldorf haben wir ja auch 0,2er oder 0,25er, je nach Brauhaus, wo du bist.
Ja, genau.
Und wir haben auch keinen richtigen Stadtkommand. Also meine Lieblingsgröße ist 0,5er. Also das.
Ja, ich finde so 0,2, 0,3 finde ich eigentlich ganz praktisch. Da kann man besser dosieren, wie viele man so trinkt. Und da passt dann immer doch nochmal schnell eins dazwischen, wenn es sein muss.
Ja, absolut. Das ist ein kleiner Baustein, den man füllen kann.
Ja.
Ja, aber ist auf jeden Fall spannend. Ich finde, wenn wir jetzt beim Thema Wein sind, da ist ja schon wieder zum Beispiel was ganz anderes, was die Gläser betrifft, aus denen du den Wein trinkst oder Schaumwein, also Champagner. Und ich meine, Bier hat sich ja genauso verwissenschaftlicht in einer gewissen Weise wie auch Wein. Ne? Also wo du dann zum Beispiel bei Craft Beer überhaupt, wenn du ein Indian Pale Ale hast oder insgesamt, ich weiß nicht, ein Hefeweizen, da gibt es ja auch etliche Unterschiede sicherlich, wie das dann serviert wird, oder? Und ich meine, da machen sich ja auch einige Leute, es gibt ja auch diese extra Beer-Tasting-Gläser, die machen sich ja auch da Gedanken mit den Stielen, dass die hauchdünn sind. Ich kenne das beim Wein, dass der Stiel in dem Fall dann sogar beweglich ist und dann noch mehr Schwung in das Glas bringt oder in, ja, tatsächlich, wie nennt man denn das Glas halt, ne? Also ja. Das Stück über dem Stiel, wo die Flüssigkeit drin ist. Und,
der Eichstrich oder was?
Nee, wie ein Glas, wenn ein Weinglas aufgebaut ist.
Also so wie der Ballon wahrscheinlich, ne? Genau. So das, wo das dann quasi...
Wo das Zeug drin ist.
Ja, richtig, genau. Ja, und wie der sich darin bewegen kann, wie quasi Verhältnisvolumen zur Oberfläche ist und so weiter, klar, ja. Mhm.
Ist das viel Quatsch oder ist da schon auf jeden Fall auch ein Sinn hinter, dass du sagst, Bier... Jetzt bei Craft Beer zum Beispiel, je länger es an einer gewissen Luftoberfläche ist, verändert sich damit auch der Geschmack, so wie das beim Wein schon mal üblich ist.
Also unser typisches Bier, was wir so tagtäglich trinken, ne, da ist es ja eigentlich nicht notwendig, dass das irgendwie groß atmet oder so. Ne? Das wird im Zweifel dann nicht besser. Also der frisch gezapft, so wie es ist, schmeckt es am besten. Die Schaumkrone schützt das Bier sogar noch so ein bisschen davor, dass da quasi dann Luft dran kommt. Das ist schon alles in Ordnung so. Wenn man jetzt so ein Tasting macht, dann will man ja vielleicht auch so eine Aromenvielfalt irgendwie da öffnen in dem Bier. Und deshalb ist es dann vielleicht praktisch, wenn das, wenn es einerseits eine größere Oberfläche hat, damit mehr quasi Geruch entstehen kann und andererseits das Glas dann nach oben sich verjüngt, sodass es so ein bisschen konzentriert an der Nase ankommt. Mhm. Also wenn wir ein Whisky-Tasting machen zum Beispiel, dann haben wir so Nosing-Gläser, die nach oben ganz eng zulaufen, damit man da echt super quasi
Nasenloch drüber hängen kann. Das, warum das so ist?
Ja.
Okay. Ich kenne es also jetzt ganz banal, ich kenne es von normalen Frühstückseiern, dass die Plastiklöffel halt tausendmal besser schmecken, als wenn das halt mit Metalllöffeln ist zum Beispiel. Also.
Ja.
Gibt es irgendwelche besonderen Merkmale oder Traditionen aus deiner Brauerei, die du beibehalten hast? Weil ich meine, wir haben ja auch hier fast 190 Jahre Firmengeschichte, über 190 Jahre Firmengeschichte, fast 200 Jahre. Da wird ja wohl das ein oder andere sich an Eigenart herausgebildet haben.
Also diese zwei Biersorten, die wir jetzt gerade führen, das ist ja einmal das Pilz und dann dieses Dunkelbier. Das Dunkelbier, es ist kein Alt, aber obwohl es ja so an dem einen oder anderen Altschmecker durchaus ganz gut schmeckt.
Ich finde es sehr altartig. Ja,
es ist, also was quasi das Malz betrifft, ist das auch ähnlich. Ne? Mhm. Und tatsächlich wurde in der Brauerei früher auch ein Alt gebraut.
Ah, okay.
Das hat der vorherige Betreiber mir nie so bestätigt, aber ich glaube, dass es zu viel Arbeit war, zwei verschiedene Hefestämme dort sich zu halten. Man kann ja die Hefe dann wieder rausholen und so ein bisschen wieder aufbereiten, wiederverwenden. Und im Pilz hat man halt eine untergärige Hefe und in dem Alt hat man eine obergärige. Mhm. Und dann braucht man auch unterschiedliche Temperaturführungen bei der Gärung und ich glaube, da hat man einfach mal so ein bisschen ökonomisch gehandelt und dann gesagt, komm, wir ziehen das zusammen zu einer Hefesorte und so ist dann dieses Dunkelbier entstanden, was nicht so richtig ein Alt ist, aber irgendwo so einen Hintergrund hat, genau.
Aber super lecker,
auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall.
Das ist meine neuen Lieblingsbiere.
Und ansonsten ist ja beim Thema Schnapsbrennen, ne, da haben wir sehr, sehr viel mitgenommen und das auch schon wieder voll wieder in Betrieb genommen. Also bei der Brauerei sagte ich ja schon, das Bier brauen wir nicht selber. Da ist quasi unser Rezept gewandert zu einer anderen kleinen Brauerei in der Eifel. Mhm. Die sind ganz froh, dass wir bei denen so ein bisschen Auslastung schaffen. Wir sind froh, dass wir dort einfach einen laufenden produzierenden Betrieb mit einer Flaschenabfüllung und allem, was man so braucht, dort im Hintergrund haben und die uns stabil versorgen können. Wir haben da quasi dauerhaft zwei Tanks, die wir mit unserem Bier belegen. Und das ist also quasi für beide Seiten eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit. Mhm. Solange wir nicht wissen, wie sich so unsere Absätze entwickeln, was wir selber an Produktion übernehmen können. Aber das Brennen, das machen wir schon wieder unter Volldampf. Da haben wir jetzt so eine 12 Meter hohe Kolonnendestille, die wir haben. Also die sieht man schon von Weitem eigentlich. So, wenn man an den Ort Wels ranfährt, dann sieht man den Kopf unserer Brennerei als erstes.
Schön.
Genau. Und die läuft auch wieder voll, also ist ein Riesending. Ich habe da ein Silo, so ein Getreidesilo, da kann ich irgendwie 25 Tonnen Weizen aufnehmen, die dann in so 5000 Liter Maischebottiche dann da reingemahlen wird. Und dann habe ich einen so eine Vorstufe, ein Rohbrennapparat, der 2 Tonnen die Stunde brennen kann. Also das ist, da geht richtig was durch. Und das
schlecht.
Sind auch so für den, der vorher mal irgendwie so ein Bier oder einen Schnaps getrunken hat, sind das dann ganz witzige Mengen, wenn man dann da an der Vorlage steht, wo der quasi der fertig gebrannte Alkohol rauskommt und da einfach wie aus dem Wasserhahn dann der Schnaps da rauskommt mit 96%. Also da ist schon gut was los, genau.
Glaube ich dir. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Das, was du jetzt gerade erzählt hast, dass auch Brauereien ja auslagern, das hatte ich auch im Vorgespräch mit Jan Lemm damals auch erfahren, dass das auch üblich ist in Brauereien heute, dass man nicht unbedingt als Brauerei bei sich zu Hause selber mit den eigenen Geräten braut, sondern dass auch Kapazitäten in anderen Brauereien gebucht werden. Also ich glaube, das ist halt für Leute, die im Bierbetrieb nicht beruflich tätig sind, eine neue Erfahrung, aber es ist ja in vielen Branchen so, dass solche ähnlichen Prozesse stattfinden. Welche Biersorten umfasst denn dein Sortiment? Wir haben ja jetzt schon das Dunkelbier kennengelernt.
Ja, und dann noch so ein klassisches Pilz. Die beiden, genau.
Ja. Das auch sehr gut ist. Das trinke ich nämlich gerade. Und das ist so ein bisschen blumig, floral, mit so einem leichten zitrischen Anklang. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und ist im Sommer eiskalt, glaube ich, echt. Wir haben es ja schon getrunken bei mir, zusammen. Und das war ja auch ein sonniger Tag, wie er im Buche stand. Ne? Also besser ging es gar nicht. Die Musik lief im Hintergrund, wir hatten Bierchen, nett gequatscht und das war schon sehr, sehr gut. Und das Bier ist auch richtig toll.
Was war denn so dein größter Erfolg seit der Wiedereröffnung? Es gab ja jetzt wahrscheinlich nicht nur schlechte Zeiten, trotz Corona, sondern du wirst ja auch wahrscheinlich einige Erfolge auch eingefahren haben.
Also es ist gerade schwierig zu sagen, so der eine greifbare Erfolg, also nicht der Moment so, jetzt haben wir es geschafft, ne? Weil das ist sehr, sehr, also man baut stetig irgendwie mehr Umsätze auf, gewinnt mehr Kunden und so weiter. Weiß ich nicht, ob es da den einen Moment gab. Wir hatten natürlich so ein paar Schlüsselmomente. Jetzt gerade ist unser erster 12-jähriger Whisky in der Flasche angekommen. Es war quasi von dem Vorbesitzer die letzte Amtshandlung, dass er nochmal Whisky gebrannt hat. Mhm. Und da hat er uns quasi den Bestand dann überlassen. Und das war ehrlich gesagt auch der halbe Unternehmenswert der Whisky-Keller.
Okay.
Also ich sitze auf 8000 Liter Whisky und das ist jetzt halt 12 Jahre alt geworden. Das ist ja so eine magische Marke im Whisky-Universum. Mhm. Und den jetzt so das erste Mal in der Flasche zu sehen, wo wir wirklich gesagt haben, hey, das sieht jetzt schick aus, ne? Und das damit kann man sich, muss man sich nicht schämen, um in ein Whisky-Geschäft damit vorstellig zu werden. Und dann bin ich auch in dem Whiskyladen in Aachen, wo ich früher doch ab und zu mal Geld gelassen habe, bin ich jetzt dann mal hingegangen mit meinem Whisky, habe gesagt, hier, wollt ihr den nicht auch aufnehmen? Und dann, da war ich schon stolz, als es dann hieß, ja, auf jeden Fall kannst du uns mal ein paar Kartons schicken.
Das ist cool.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz, ganz schöner Moment. Glaube ich auch, und da wächst man in dem Moment
ja, dran. Ja,
ne? Da weiß man so, das habe ich hingekriegt.
Ja, wir haben uns vorher auch so ein bisschen gescheut. Das Thema Whisky, da stehen halt richtig große Marken, ne? Und das ist auch, die richtig viel in Marketing stecken und das ist immer toll aufbereitet, immer Spezialflaschen mit irgendeiner Prägung da drauf und so. Und da muss man schon auch mit was ankommen, wo auch das Auge was von hat. Und das dann in dem Moment zu merken, nee, das ist okay, ne? Wir können uns damit in so Fachgeschäften blicken lassen und die finden das in Ordnung, das war schon sehr cool.
Ja. Wie wird Whisky eigentlich hergestellt? Also wenn wir jetzt hier anfangen wollen würden, was müsste ich holen und was würden wir da machen dann?
Also du brauchst vor allem Zeit und irgendeine Art von Getreide. Damit fängt es an. Also das, wenn wir zum Beispiel einen Single Malt, ne, das ist ja so ein Begriff, den kennt man. Das bedeutet, dass es auf einer reinen Gerstenmalzbasis ist. Mhm. Also Gerste ist quasi der Rohstoff, das wird dann gemälzt. Das ist quasi das Ausgangsmaterial in diesem Fall. Man kann aber halt auch andere Getreidesorte dafür nehmen. Also oder halt auch ein Mais oder was auch immer. Also da gibt es so ein paar Möglichkeiten. Ist ja auch Roggenwhisky, ist gerade auch ein Trend, den man hier und da sieht. Und diesen Whisky, also wenn man das dann hat, den Rohstoff, das muss gemahlen werden. Mhm. Und dann wird es gemeischt. Das heißt, im Endeffekt macht man so eine Art Getreidebrei daraus. Und
okay.
Da muss man so ein bisschen rechnen, wie viel Wasser, wie viel Getreide und so weiter. Weil man ja das Ziel hat, aus dem Getreide die Stärke herauszuziehen. Diese Stärke wandelt man dann um in Zucker und den Zucker wandelt man dann wiederum um in Alkohol. Mm. Und da muss man so ein bisschen überschlägig rechnen, dass die Verhältnisse gut passen und dann hat man am Ende so einen, wenn quasi die Gärung abgeschlossen ist, dann hat man so einen quasi einen alkoholischen Getreidebrei, den man dann brennen kann.
Na cool.
Und alles, was du zum Brennen brauchst, ehrlicherweise, ein geübter Klempner, der macht dir das an einem halben Tag.
Ist der denn auch schon dann klar, wenn das dann gebrannt ist? Also, dass du dann auch dann diese Whisky-Farbe dann auch dann automatisch hast?
Also, es ist erstmal wie Wasser. Genau. Also wenn es quasi aus der Brennerei rauskommt, ist es farblos.
Und wie kommt die Farbe dann rein?
Durch das Holz, durch das Fass. Ach, man lagert es dann, das ist ja auch eine EU-Regel zum Glück alles. Man muss mindestens 3 Jahre lang muss man den Stoff dann in ein Holzfass legen.
Ah, okay.
Vorher darf man es gar nicht Whisky nennen. Und da passiert ein Riesenteil quasi der Geschmacksbildung in der Zeit, wo das in einem Holzfass liegt. Und dann werden halt unterschiedliche Aromen, die vielleicht von der Vorbelegung oder so weiter in dem Holz drin stecken, werden dann von dem Alkohol rausgelöst und bieten dann oder bringen den Geschmack in den Whisky rein.
Ich kenne das, dass es auch solche Chips gibt, die man unter anderem in Spirituosen, aber auch jetzt zum Beispiel bei Rotwein auch hinzugibt, wo das dann einfach natürlich auch wahrscheinlich günstiger ist, anstatt teure Fässer zu kaufen und die auch instand zu halten und. Wie sieht das da aus? Ist das auch dann ein Whisky oder gibt es dafür unterschiedliche Bezeichnungen?
Also es dürfte, wenn ich mich nicht irre, dürfte sowas in der EU nicht als Whisky verkauft werden.
Ist das dann Korn letztendlich erstmal?
Ja, du kannst ja machen, was du willst. Genau, es verbietet dir ja keiner, quasi einen klaren Alkohol zu nehmen, einen Weizenkorn zum Beispiel, und dann da Holzchips reinzuwerfen. Aber das Entscheidende für einen Whisky ist schon, dass diese Fasslagerung, ne? Und das, man hat da viel versucht quasi, als Ingenieur verstehe ich das ja auch, dass man versucht da technisch quasi was Schnelleres hinzukriegen, dass man genau entweder Holzchips, weil dann hat man ja quasi die Oberfläche, nicht nur die Fassinnenseite, sondern Holz von allen Richtungen, viel mehr Oberfläche auf einen Schlag, die arbeitet. Man hat auch versucht, mit sehr hohem Druck irgendwie Alkohol durch Holz durchzupressen, damit das da ganz viel rausnimmt, aber das ist dann alles dann doch nicht das Gleiche. Genau.
Das ist spannend, das ist neu für mich, dass der Farbton durch die Holzfässer kommt, das wusste ich gar nicht.
Wie sieht das bei euch aus, wenn ihr die Rohstoffe bezieht? Habt ihr da von Bauern zum Beispiel schon mal gehört, das war eine schlechte Ernte dieses Jahr? Ich kenne das auch wieder jetzt vom Wein zum Beispiel. Beim Lugana war das so, dass stellenweise 80% des Weins tatsächlich einfach bei der letzten Ernte weggefallen ist, eben durch Witterung und Co. Unterscheidet man da als Produzent auch anhand der Qualität der Rohstoffe, die ihr dann verwendet? Ist das auch marginal in gewisser Weise, wie die Ernte ausfiel? Oder ist das so, ist nicht so tragisch, man nimmt dann halt was anderes?
Ich will mal vorsichtig behaupten, dass das bei so getreidebasierten Sachen ist das deutlich robuster als jetzt zum Beispiel bei einem Wein. Mhm. Also Getreide, klar, da hat man quasi, da ändert sich der Stärkegehalt, ändert sich der Feuchtegehalt und so. Aber das ist nicht so oder führt nicht so schnell zu so einem irgendwie einem Totalausfall, wie das vielleicht bei einer Traubenernte passieren kann. Das ist also insofern ganz gut, ja. Also wir haben auch zum Beispiel einmal ganz was anderes gemacht. Wir haben Aachener Bio-Kartoffeln verwendet. Das war eigentlich eine echt schöne Geschichte. Da hat uns, cool. hat uns ein Bio-Landwirt aus Aachen angerufen und hat gesagt, wir haben hier 2 Tonnen Kartoffeln rumstehen, die sind irgendwie zu krumm für einen Supermarkt. Wollt ihr nicht was draus machen? Es müsste schnell gehen, weil die schon so ein bisschen, die waren schon nicht mehr ganz so super. Aber egal, da haben wir gesagt, ja klar, bring her, wir machen Wodka. Ne? Und dann haben wir da diese 2 Tonnen Kartoffeln auf dem Hof stehen gehabt und hatten vorher noch gar nicht so eine Vorstellung, wie viel eigentlich 2 Tonnen sind, aber das war dann schon eine ganze Menge und dann haben wir die auch per Hand, mussten wir die dann so irgendwie vorbereiten, dass sie dann in den Maischebottich reinkommen und haben dann einfach mal so ins Blaue hinein versucht, da diese Kartoffeln zu einem Wodka zu verarbeiten und das ist richtig cool und lecker geworden, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Oder bei einer anderen Gelegenheit haben wir, 108.000 Liter Bier gebrannt. Das war ein Bierüberschuss von einer insolvent gegangenen Brauerei. Mhm. Und die mussten dieses Bier ganz schnell loswerden, weil das quasi zu dem Zeitpunkt, wo dann der Strom abgeschaltet wurde, da noch in den Tanks drin war. Und dann haben die gesagt, ja, wenn ihr den Transport bezahlt, könnt ihr das Bier haben.
Ja, cool.
Und dann haben wir da einen Bierbrand, einen Schnaps draus gemacht.
Ja, schön. Also das ist auch immer viel Kreativität bei euch und auch das Beste aus einer Situation machen.
Ja.
Lass uns ein bisschen über deine Zeit als Verbindungsstudent sprechen. Du bist ja auch alter Herr des Corps Marco Westphalia in Aachen. Wie ist das gekommen, dass du aktiv geworden bist?
Also ich bin im Jahr 2009 aktiv geworden.
Wie ich? Ich bin auch 2009 aktiv geworden.
Ja, ist ein super Jahr gewesen, um aktiv zu werden.
Wann bist du geboren?
89.
Ich bin 88.
Aha. Na gut, also es war so, mein Vater, der ist in Hannover in einem Corps, in dem Corps Hannoveraner, auch okay. Weinheimer.
Okay. Ja, der Lukas, der Artillerieoffizier, der ist ja bei Saxonia in Hannover. Mhm.
Ja, habe ich auch gehört, genau. Also es war so, dass entweder erinnere ich mich da nicht so dran oder es war tatsächlich in unserer Kindheit nicht so ein Riesenthema, dass mein Vater in dieser Verbindung ist. Zumindest hatte ich nie so den krassen Bezug dazu, so von wegen jedes zweite Wochenende sind wir auf dem Haus gewesen und so weiter. Er hat dann irgendwann, als es bei mir Richtung Abi ging, hat er mal gesagt, ich zieh dir mal einen Anzug an und wir fahren mal zusammen wohin. Und ja, dann war ich da auf so einer Kneipe, fand das extrem witzig und habe dann da auch schon jemanden aus Aachen kennengelernt.
Ach cool.
Also wir haben über so eine Freundschaftsbeziehung zum Blauen Kartell hat mein jetziges Chor auch eine...
Deswegen der Laberlümmel hier, dem Blauen
Kartell. Genau, also im WSC das Blaue Kartell, ne? Es ist kein blaues Chor. Genau, also es gibt ja im WSC dieses Blaue Kartell, wo die Altsachsen in Dresden drin sind, das Chor Berlin, dann Hannoveranier und Saxo Thüringia und... Aha. Früher war das Chor Albinia aus Aachen auch Mitglied in diesem Blauen Kartell. Und das Chor Albinia ist fusioniert mit meiner Marco Westfalia. Also so kommt quasi so eine Nähe zu diesem Kartell zustande. Mhm. Und so war es dann halt auch, dass es also eigentlich kein großer Zufall war, dass da ein Aachener rumsaß auf dieser Kneipe, auf der ich da aufgewacht bin. Und ja, zu dem Zeitpunkt wollte ich halt gucken, wo ich zum Studieren hingehe, aus Hamburg weg. Und habe damals ganz stumpf gegoogelt, beste Uni Maschinenbau, und zu der Zeit ist dann andauernd Aachen irgendwie aufgepoppt und dann habe ich gesagt, gut, ich kenne da jetzt schon jemanden, ich fahre da einfach mal hin. Aha. Und dann war das auch eigentlich ziemlich schnell geritzt.
Ja, cool. Sehr cool. Ja, wie war das für dich damals, dass du das erste Mal einen Fuß in das Verbindungshaus gesetzt hast?
Also es war, ich glaube, das Gefühl kennen alle, das war einfach ein richtig toller Start. Ne? Man kommt da hin und es ist sofort mittendrin. Also das war ein super Einstieg. Ich kannte sofort mehr Leute, als ich mir irgendwie vorstellen konnte. Man geht ja so ein bisschen auch in eine neue Stadt und denkt, oh, finde ich hier Anschluss und was mache ich jetzt hier eigentlich als nächstes und so. Aha. Und die Sorgen waren halt eigentlich nach einer Viertelstunde dann verflogen.
Sehr schön. Ja. Hast du, wie lange warst du Fuchs?
Ein Jahr, so ganz klassisch.
Und hast du auch Chargen gemacht?
Ja, ich war gestartet als Kassenwart, das ist ja sowas Chargen-ähnliches so ein bisschen. Dann war ich Konsenior und dann dreimal Fuchsmajor.
Hast ja auch ordentlich was hingelegt. Auch alles geklammert worden?
Ein Fuchsmajor, der mittlere.
Okay.
Ich weiß gar nicht, was bei den anderen, aber nee, keine Ahnung. Ich glaube, das reicht auch, ne?
Ja, sehr spannend. Wie groß ist so der Bund von dir?
Wir haben 40 aktive, 180 alte Herren.
Das ist ja ordentlich.
Ja.
Sind 40 normal bei euch?
Also ich glaube, die Größenordnung, die ist schon, also da sind jetzt die Inaktiven mit zugezählt, aber das ist schon eigentlich eine, also die Größe ist so, ich war damals in meinem Fuchsenstall, wir waren auch 7 Füchse. Mhm. Das war natürlich ganz cool, aber war jetzt auch nicht irgendwie eine total astronomische Nummer. Also, ja.
Okay. Ja, ist schon cool. Also Aachen ist ja auch wirklich eine coole Stadt zum Aktivsein. Also ich finde ja vor allem das Haus vom VDST am Lußberg ist ja Bombe. Das Haus vom Chor Fribergensis ist ja auch grandios. Wie ist euer Haus? Wo ist das, im Süden eher oder?
Also das ist sehr im Westen, Preußwald, da so, vielleicht sind wir sogar die nächste Verbindung zum Dreiländereck, ich weiß nicht, das Chor Montagne ist noch um die Ecke, das könnte vielleicht näher, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall so sehr im Westen der Stadt sind wir, nicht unbedingt da, wo viele andere Verbindungen sind, deshalb sind wir auch mehr zu anderen gebummelt, als Leute zu uns gebummelt sind, weil wir nicht auf so klassischen Routen waren, aber war natürlich trotzdem ganz witzig.
Ich glaube, bei euch war ich nämlich noch nicht, weil ich bin sehr, sehr häufig in Aachen gewesen, aber ich bin immer in der Ecke vom Lußberg bummeln gegangen, weil da halt so die Verbindung war.
Ja, da ist ja jedes zweite Haus, ne? Das, ja, da muss man ja nicht viel laufen, um viel zu sehen.
Ja.
Genau. Und bei uns ist das dann schon so, da muss man sich schon zu in ein Taxi setzen oder sowas, um dann da hinzukommen. Aber lohnt sich auf jeden Fall.
Ich komme euch mal besuchen.
Ja.
Hab mich jetzt selbst eingeladen.
Das Haus ist schön. Ich begleite dich einfach. Okay, machen wir zu zweit.
Machen wir das. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Ja. Wie ist es denn so generell, so in Aachen aktiv zu sein? Also für Zuhörer jetzt mal so ein bisschen darüber zu sprechen, gibt es da Brandmauern? Also wir hatten ja schon Aachener bei uns drin. Wie hast du das empfunden? War eine Trennung zwischen Schlagen, Nicht-Schlagen, konfessionell, nicht-konfessionell oder eher so, was die anderen jetzt wie Björn Mascholek ja auch gesagt hat, so wenn der Bund cool ist, ist egal, welche Verbindungsart dahinter ist, dann wird miteinander gezaubert. Oder habt ihr da distinguiert?
Also das war in Aachen, es war eine super angenehme Zeit und auch quasi zwischen den Verbindungen, es gibt da wenig, also überhaupt gar keine Punkte, wo man sich meidet oder so. Natürlich hat jeder die höchsten Meinungen über den eigenen Bund und den eigenen Dachverband und nicht so ganz so gute Meinungen über alle anderen, aber das ist kein Hemmnis, ne? Also trotzdem hat man da super Spaß zusammen. Wir waren natürlich mit, jetzt muss ich mal nachdenken, 7 Kurs da vor Ort, die auch in einem Waffenring sind, waren wir natürlich schon mal sehr bedient quasi. Dadurch hat man dann schon viel Korpo-Kontakt aus der anderen Verbindung heraus. Das heißt, das meiste lief halt zwischen den anderen Kurs ab. Und es gab aber zum Glück auch immer noch so andere Sachen, also diesen Ring Aachener Kooperationen, der dann so quasi über die Dachverbände hinaus da Veranstaltungen gemacht hat. Das war schon alles sehr cool und alles sehr offen. Mhm. Also ich habe da nie Stress gehabt.
In Aachen ist ja auch vor allem der WSC auch sehr stark, ne? Also sind die meisten Chors, die du dort hast, sind WSC. Ich glaube, bis auf die Autopreußen sind alle WSC.
Ja, richtig.
Habt ihr viel mit den Autopreußen zu tun gehabt?
Wenig. Aber die haben auch nicht da bei uns gefochten. Also die waren nicht in unserem Waffenring. Ich meine, die fahren immer nach Köln. Bin mir nicht ganz sicher, aber also, oder es gab dann ja noch einen zweiten Waffenring in Aachen, aber wir waren da so ein bisschen so in unserer Bubble, was das angeht.
Der WRC, ne?
ASC.
ASC?
Ja.
Okay. Hast du denn etwas aus deiner Verbindungszeit mitgenommen an Soft Skills und Fähigkeiten, die dir jetzt bei dir als Unternehmer helfen?
Also ich glaube, das hat schon viel gebracht in Richtung sowas wie Menschenkenntnis. Man lernt Leute irgendwie anders einzuschätzen. Man lernt auch, wem man gut vertrauen kann, also durchaus auch Positives. Das hat auf jeden Fall geholfen. Also immer, wenn wir zum Beispiel, wenn wir mal Unterstützung brauchen oder sowas, dann fragt man am ehesten so irgendwie in den Verbindungskreisen. Wir haben auch einen treuen Mitarbeiter, der uns seit 2017 bei allen unseren Abenteuern begleitet. Das ist auch ein Verbindungsstudent aus Aachen. Mhm. Und den kann man halt von Anfang an direkt ganz anders vertrauen, wenn man solche Leute um sich hat. Und man kann auch ganz offen mit denen über Herausforderungen reden. Man muss sich da nicht für irgendwas schämen, ne? Also ich kann einen alten Herrn anrufen, wo ich weiß, der kann mir bei irgendwelchen Themen helfen. Dann wird er mir das überhaupt nicht krumm nehmen, wenn ich den irgendwie Also ich kann mit dem sehr offen einfach über alles reden, was für Herausforderungen man da so steht.
Das ist cool. Ist das auch ein Mentor für dich, oder?
Ja, auch das findet man da, definitiv. Ja. Mhm. Also so eine Vertrauensbasis, wie man da zu manchen Leuten aufbauen konnte, das ist, glaube ich, wirklich, das ist Spitzenklasse.
Ja, ist etwas, ne, was wir in unseren Bünden eigentlich zum Glück auch finden dürfen, dass wir solche Bundes- bzw. Chorbrüder haben, die einen auch voranbringen. Ne? Also dass das, die einen als Vorbild dastehen und zeigen so, verändere deinen Blick auf das Leben so und es wird dir helfen. Mhm. Das ist auch sehr schön. Wie ist das denn so mit deiner Brauerei? Wie stark ist die denn so in Aachen integriert? Hast du Korpus, also beziehungsweise Verbindungen, die Kunde bei dir sind, wo du der Bierverlag bist und lieferst?
Also ja, punktuell auf jeden Fall. Das ist nicht so unbedingt, dass wir alle 2 Wochen immer die eine Verbindung anfahren. Aber es ist doch eine Handvoll an Verbindungen, die sich regelmäßig bei uns melden, wenn die da irgendwie zum Stiftungsfest oder so ausgestattet werden wollen. Wir machen halt weniger weiteren Getränke, Verlag, also wir bringen da jetzt nicht die Cola-Kisten hin und deshalb ist das halt häufig praktischer, dass die sich so für oder unser Flaschenbier ist jetzt nicht so billig wie so dieser blaue Zauberwürfel oder so, ne? Deshalb
ist ja klar, du hast ja eine ganz andere Absatzmenge.
Genau, aber doch punktuell sind da schon immer ganz coole Aktionen mit denen.
Bist du denn der Hoflieferant deines Bundes?
Also ich liefere da auch hin, genau, ja.
Wie reagieren deine Chorbrüder auf deine Tätigkeit als Bierbrauer?
Wir finden das, glaube ich, alle ganz gut.
Ich würde das auch feiern. Der Lem von der Soevia, der ist ja auch Kornkneipphand bei uns. Wir warten immer noch darauf, dass er uns den Gotenbräu mal macht.
Wir haben auch einmal als Programmpunkt im Stiftungsfest sind dann alle Chorbrüder, die da am Samstagvormittag Lust hatten, sind dann da zu mir dann in die Brauerei gekommen und ich habe da halt so eine Führung gegeben und da haben wir noch so ein kleines Tasting damit eingebunden und sowas. Ist natürlich schon extrem cool und da war ich da auch so ein bisschen stolzer, da zu stehen.
Man wird also deine Kneipe eine Konstante für eine hauslose Verbindung? Ist das auch schon geplant?
Meine Kneipe, also dafür braucht, glaube ich, das Dorf, wo ich da wohne, erstmal eine Hochschule, oder?
Ja, ich meine, es ist ja in der Nähe, deswegen.
Ja, aber Aachen ist ja eigentlich auch mit Häusern gut ausgestattet.
Ja. Ich dachte, das ist ja vielleicht ein Traum eines Korpo-Wirts, dass dann halt auch ein kleiner Bund sich dann da einnistet, der das Ganze als Konstante dann nutzt. Ja, wir haben ja auch kein Haus, deswegen. Wir würden vorbeikommen, ist ein bisschen weit leider. Mhm.
Du erzähl uns doch mal kurz was über deinen oder deine Keller.
Keller?
Also der erste Keller, der mein Leben bestimmt hat, das war der Keller im Verbindungshaus. Ich habe nämlich tatsächlich mal im Nebenhaus von der Verbindung gewohnt und da musste ich jeden Tag vom Lernraum durch die Kellerkneipe rausgehen, um zu meinem Haus, also zu meiner Wohnung zu kommen. Und das war dann schon witzig, wie manchmal so der Weg vom Schreibtisch bis zum Bett dann doch irgendwie 5 Stunden gedauert hat.
Voller Ablenkung der ganze Weg.
Genau, nee, und dann ist unter der Kneipe, in der wir da auch wohnen, da ist auch ein schöner Gewölbekeller drunter. Aber egal, der Keller, der jetzt besonders relevant ist, ist der alte Eiskeller der Brauerei. Da, es ist ja so, früher hat man quasi einfach den nächstgelegenen Bach gestaut, wenn es Winter war, und hat dann gewartet, bis da richtig eine dicke Eisschicht drauf entsteht auf diesem gestauten Bach. Und die hat man dann wirklich einfach zersägt, geerntet quasi das Eis. Und dann in tiefgelegte Kellerräume eingelagert, weil sich das überraschend lange hält. Also man kann da quasi in so einen Kellerraum einen dicken Eisblock runterlegen und das ist dann über Monate bleibt das Eis. Und so hatte man die Möglichkeit, dass man quasi im Frühjahr bis im Mai, Juni hinein quasi einen Eisvorrat hatte, um beim Brauprozess zu kühlen. Man muss ja Gärwärme abführen, die bei der Gärung entsteht. Und dafür hat man halt solche Eiskeller angelegt, klassischerweise bei großen Brauereien. Und wir haben das große Glück, dass dieser Eiskeller noch voll erhalten ist. Ich meine, heute nutzen wir den nicht mehr zur Eiseinlagerung. Einerseits funktioniert es ja nicht mehr ganz so einfach, so einen Bach zu stauen und dann Eisblöcke zu ernten. Das ist nicht so zuverlässig. Und es gibt halt einfach Kältemaschinen, so dass so diese Prozesse einfach so ein bisschen abgekoppelt von sowas funktionieren. Ist ja auch klar. Aber dieser Kellerraum, der ist noch voll erhalten und da liegen jetzt in 6 Meter Tiefe unsere Whiskyfässer.
Schön.
Und da unten ist so ein ganz gleichmäßig kühles Klima. Also das ganze Jahr über so zwischen 5 und 10 Grad. Das wird nicht wirklich kälter, nicht wirklich wärmer. Und das ist halt ein echt gutes Klima für so Holzfässer, um da zu reifen und da in Ruhe alt zu werden.
Also ist es dann sinnvoll, dass es nicht zu warm ist? Also bei so einer.
Ja, genau. Das bestimmt quasi die Verdunstungsprozesse um das Fass herum und wie viel da schwindet und so weiter. Schwankungen sind auch nicht allzu gut. Genau.
Aber du bist ja auch relativ groß. Wir haben ja oft in Kellern die gleichen Probleme. Wie sieht das da aus? Wie groß ist der Keller, wenn da Whiskyfässer von dir liegen? Und wie ist das Gewölbe ausgeprägt? Wie kann man sich den Keller so vorstellen? Wie
ist das da drin? Es ist wirklich ein Würfel mit 6x6x6 Metern Kantenlänge und dann so einer preußischen Kappendecke darüber. Also da keine Sorge, da kann jeder stehen.
Okay.
Genau, das ist wirklich einfach nur ein riesengroßer Würfel, ja, wo man diese Klötze halt eingelagert hat. Und da liegen jetzt ganz unten diese Whiskyfässer. Man muss auch mit so einer Leiter runterkraxeln und so.
Ich würde mal vorschlagen, wir machen jetzt die schnelle Fragerunde. Ötti, Pilz oder Rouge?
Pilz.
Wachsjacke oder Steppjacke?
Oh, ich glaube Wachsjacke.
Mütze oder Tönnchen?
Meine Leibwüchse haben mir ein Tönnchen geschenkt, deshalb würde ich sagen Tönnchen.
Segelschuhe oder Laufer?
Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was Loafer sind, bin ich mir nicht so sicher. Deshalb eher Segelschuhe.
Socken, rot oder grün?
Grün auf Steuerbord und auf Backbord rot.
Polokragen oben oder unten?
Runter.
Was für dich buchsig?
Was für mich buchsig ist? Boah, das ist aber eine schwierige Frage, mit der rechne ich jetzt gar nicht. Ich glaube, sich verweigern, besonders steif auf einmal zu sein oder zum Beispiel Hände schütteln nach dem Schnellen oder so.
Was ist für dich frittig?
Was für mich frittig ist, am nächsten Tag nicht weitersaufen zu wollen.
Und was ist dein Lieblingsverbindungslied?
Die Gedanken sind frei, das habe ich immer sehr gern gesungen.
Couleur oder Zivil?
Couleur.
Tradition oder Moderne?
Tradition.
Lieblingsort in deinem ADH?
Die Bierküche.
Bier oder Wein?
Bier.
Und kreative Fragen von mir. Sommerfest oder Winterball?
Sommerfest. Frühshoppen am liebsten.
Aktiv oder inaktiv?
Inaktiv.
Und welches Hausfenster am schönsten außer deinem eigenen?
Die sehen nachts alle gleich aus.
Das ist die beste Antwort, die ich je gehört habe. Ja, dann kommen wir jetzt auch langsam zu dem Schluss. Gibt es denn etwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Trinkt mehr Bier. Ganz uneigennützig. Nein, genießt das. Genießt die Vielfalt, die es gibt. Trinkt nicht immer nur das Gleiche. Ja, beschäftigt euch mit dem, was ihr da so trinkt. Gibt auch leckere Schnäpse. Habt Spaß daran. Übertreibt es nicht immer allzu sehr.
Und wo können unsere Hörer mehr über deine Brauerei erfahren und deine Biere probieren?
Also, wenn sie nach Aachen kommen, wir haben gerade große Pläne, dass wir in Aachen am Marktplatz direkt einen Laden aufmachen. Wer da Bescheid sagt, der kann mich da auch mal treffen dann. Und da können wir uns auf jeden Fall drüber unterhalten oder ganz langweilig auf der Website ein bisschen nachlesen.
Ich suche noch einen 520-Euro-Job, dann komme ich auch.
Ja, schau mal. Gibt auch Mitarbeiterrabatt dann.
Ja, auch witzig, Lennart, dass wir uns jetzt hier alle drei zusammen befinden. Ne? Vor 2 Wochen circa haben wir noch in der Sonne gestanden und Bier getrunken. Jetzt sitzen wir hier im Studio und trinken auch Bier und quatschen genauso nett miteinander. Und total spannend einfach, weil ich auch gerade, ich meine, Bier ist so ein Produkt, was wir alle in Verbindungskreisen eigentlich aufs Extremste letzten Endes verbrauchen und uns da oftmals gar nicht so den handwerklichen Gedanken dann tatsächlich auch im Kopf halten. Und umso spannender fand ich das genauso jetzt aber auch, wenn es nicht nur ums Bierbrauen, sondern eben halt auch ums Schnapsbrennen geht. Jetzt auch nochmal die Erklärung zum Whisky hat mir zumindest auch nochmal viel erklärt. Viele Fragen sind geklärt.
Ich habe heute auch was gelernt.
Und ich persönlich genieße das Bier jetzt noch, den letzten Schluck
Prost.
Mit euch gerne zusammen.
Das waren ja schöne Schlussworte. Es war auch wieder ein ziemlich langer Laberlümmel, den wir uns hier gegenseitig angehangen haben, Lennart, Finn. Danke, dass vor allem du da warst, Lennart. Liebe Zuhörer, bitte liked, kommentiert und teilt diese Folge. Wir haben ja bekannterweise einen Patreon-Account, der dieses Projekt massiv unterstützt. Wir haben ja so ungefähr eine 2-stellige Unterstützerzahl. Wir würden uns freuen, wenn wir noch mehr werden. Guckt mal, ob der Gönner oder vielleicht auch der Produzent etwas für euch ist. Alle Infos und alle Links über die Dinge, die wir heute gesprochen haben, ob es das Lambertus-Bräu ist, die Links werdet ihr in den Shownotes finden. Da werdet ihr auch, wenn ihr den Kontakt zu Lennart sucht, ihn auch finden. Bis dahin, geht mal wieder bummeln. Bei anderen Häusern ist es auch schön.